Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wir starten in eine neue Predigtserie und überhaupt heute ist nochmal on top ein Israel-Schwerpunkt, einfach weil unser Herz so für Gottes Volk schlägt und entsprechend wir auch in die Bibel hineinschauen möchten, heute ganz besonders in die Gedanken von Paulus hineinschauen möchten, um besser zu verstehen, zum einen, wie es kommen konnte, dass da auch Fehlschlüsse gemacht worden sind, indem man den Römerbrief, um den es heute gehen wird, anders gelesen hat, anders interpretiert hat, vor allem die historischen Ereignisse, wo eben ein Großteil der Juden Jesus abgelehnt hat, anders interpretiert hat und vor allem aufzeigen möchte, dass Paulus, der ein Jude war und ist, auch ein Jude blieb, auch nach seinem Damaskus-Erlebnis und nie beabsichtigt hatte, dass es eigentlich zu einer Trennung oder zu einer Spaltung oder zu einem Bruch zwischen den auch Judenchristen und Heidenchristen kam. Und da stell dir Paulus vor, der sitzt irgendwo im Mittelmeerraum, ich weiß, ein paar Jahre her, vielleicht in Korinth höchstwahrscheinlich, weil von dort aus sagt man, dass er den Römerbrief verfasst hat. Und er schreibt dann diese Gemeinde in Rom, die er selber nie persönlich kennengelernt hat. Spannend. Es war trotzdem ihm ein Anliegen, sie zu adressieren. Dann stockt er, die Tinte fließt, seine Gedanken kreisen um diese einzige Frage, warum erlebe ich so viel Frucht unter den Heiden? Aber da, wo ich Woche für Woche oder Ort und Stadt für Stadt zuerst in die Synagogen gehe, dort gibt es einen Teil, der ist offen, aber leider immer ein Großteil, der die Botschaft nicht annimmt. Und trotzdem geht er weiter. Lies Apostelgeschichte und sieh dir an, dieses Muster. Immer geht er zuerst zu den Juden. Immer geht er zuerst in die Synagoge. Warum? Weil er sie liebt. Weil sie Gottes auserwähltes Volk sind, weil sein Herz dafür brennt, seine Brüder und Schwestern dafür zu gewinnen, Jesus als Messias zu erkennen. Und trotzdem steht er vor diesem Rätsel. Israel hat die Verheißungen, hat die Propheten, hat die Tora, also die fünf Bücher Mose, die Gesetzgebung Gottes. Ja, und Israel hat am Ende auch den Messias hervorgebracht. Und trotzdem sagen die meisten nein. Und ich denke, Paulus könnte jetzt bitter werden an dieser Stelle oder sich denken, naja, dann hat Gott halt eben sein Volk verstoßen oder abgelehnt. Er könnte sagen, dann eben nicht, dann geht halt Gott weiter und macht sein Ding. Aber das tut er nicht. Das tut Paulus nicht. Er beginnt in Römer 9, den wir uns gleich anschauen werden. Übrigens Römer 9 bis 11 wird ein ziemlicher Stretch werden heute Morgen. Er beginnt mit Tränen und er endet in Anbetung in Römer 11. Und dazwischen findet einer der dichtesten und auch phasenweise komplexesten theologischen Gedankengänge von Paulus statt. Aber auch einer der wesentlichsten und wichtigsten Gedankengänge für uns, um zu verstehen, dass Gott eben nicht sein Volk verstoßen hat. Und dass die bleibende Erwählung Israels aufrecht ist. Ja, dass Gott einen Masterplan hat, indem er in seiner Gnade das Heil eröffnet hat, so dass wir seit 2000 Jahren als, wenn ich das so großteils sagen darf, Heiden oder Völkerchristen Zugang haben dürfen zu Jesus, aber nicht auf Kosten seines Volkes, sondern um am Ende den Kreis des Heils zu schließen. Und in die Perspektive werde ich versuchen, euch mit hineinzunehmen in diese entscheidende Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Heute gehen wir da mit Paulus durch diesen Ringkampf. Ihr werdet sehen, es ist wie ein Ringkampf. Und wir werden entdecken, dass Gottes Geschichte tatsächlich größer ist als menschliches Versagen. Und Gottes Treue weiter reicht, als wir eben denken. Und warum ist das wichtig für meinen Glauben? Naja, so wie das Alte Testament essentiell wichtig ist, um das Neue zu verstehen, so ist auch Gottes Beziehung zu seinem Volk wichtig, um einen großen Teil seines Herzens zu verstehen, der, wenn du in dieser Frage bisher in Unkenntnis warst oder vielleicht auch sogar in innerer Ablehnung warst, bleibt dir ein großer Teil des Herzens Gottes verborgen, nämlich seine Liebe, seine bleibende Liebe zu seinem Volk. Und ich werde jetzt so hineingehen in abschnittsweise Römer 9 bis 11. Wir werden jetzt nicht Vers für Vers gehen, sonst wird man wahrscheinlich am nächsten Sonntag oder zumindest die nächsten 24 Stunden noch da sitzen. Und ich möchte euch da nochmal kurz so ein bisschen Kontext geben und vor allem einladen, selbst die Bibel in die Hand zu nehmen und den Römerbrief zu lesen. Und das Spannende dabei, Römer 9 bis 11 kannst du nicht verstehen, ohne nicht 1 bis 8 zu lesen. Und dann auch in Folge 12 bis 16 zu lesen. Und umgekehrt kannst du Römer 1 bis 8 nicht verstehen, wenn du nicht Römer 9 bis 11 betrachtest. Das war kein späterer Einschub, das ist kein Unfall, der da passiert ist und der dann kirchengeschichtlich auf einmal keine Bedeutung mehr hat. Nein, der Römerbrief macht nur Sinn mit diesem Herzstück, das auch darin enthalten ist. Und so, eben weil Paulus diese Gemeinde in Rom nicht gegründet hat, startet er in 1 bis 8 darin, sich mal selbst vorzustellen, wer er ist. Und auch sein Evangelium vorzustellen. Dann kommt der Einschub mit 9 bis 11. Und dann gibt's praktische Anweisungen an die konkrete Situation der Gemeinde in Rom. Und diese Gemeinde, die war ursprünglich eine gemischte Gemeinde. Was heißt eine gemischte Gemeinde? Das ist eine Gemeinde, wo Judenchristen, also Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, und Heidenchristen in Einheit gemeinsam den gleichen Gott angebetet haben. Dann nahm aber der Druck zu. Des Römischen Reiches in dem Fall. Und unter dem Kaiser Claudius gab es einen Erlass, der zur Ausweisung von Juden geführt hat. Und so war es, dass dann diese judenchristliche Leitung und die Mitglieder ausgewiesen worden sind. Es vergingen Jahre und die dominierend heidenchristliche Gemeinde hat begonnen, ihre eigene Identität herauszubilden. Dann kamen die Judenchristen zurück und dann war auf einmal so, oh, jetzt ist schwierig. Ja, weil das hat ja einen Grund. Also die Heidenchristen wurden überheblich und haben das dann so interpretiert, dass eigentlich hier schon Gott dabei war, sein Volk zu verstoßen. Und dass sie die wahre Kirche oder die neue Kirche oder überhaupt die Kirche sind, die Israel ersetzt hat. Und es kam zu Spannungen. Zuvor hatten wir die Spannungen, Apostelgeschichte 15. Eigentlich kommen nur Juden zum Glauben, anfangs. Und dann auf einmal mit Cornelius und Co. kommen Heiden zum Glauben. Und sie müssen sich die Frage stellen, was machen wir jetzt mit denen? Müssen wir die beschneien lassen? Wie müssen sie in den Traditionen gehen? Und dann gehen die Jahre ins Land. Primär oder großteils lehnen Juden leider das Evangelium ab. Und es kommt zu einer Fülle an Heiden, die an Jesus glauben. Und wir haben so die umgekehrte Situation. Und sie fangen an, das so zu interpretieren, dass sie hier eben jetzt auf einmal Gottes Volk sind und Israel ersetzt worden ist. Und entsprechend gilt es auch, die Gedanken von Paulus so zu verstehen, dass er, das wird dann vor allem in diesem Bild oder Gleichnis vom Ölbaum, über den euch das nächste Mal oder übernächste Mal der Johannes Fichtenbauer mehr erzählen wird, da werde ich nur kurz streifen, wo Paulus zum Ausdruck bringt, hey, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich, adressiert an Heidenchristen, adressiert an die, die begonnen hatten, sich zu überheben, weil sie in der Mehrzahl waren. Okay? Das ist so der Kontext. Und jetzt gehen wir hinein, wie Paulus beginnt. Er beginnt mit dem Schmerz Gottes. Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz. Wie wenn Paulus da selbst ein Kind oder seine Frau verloren hätte, drückt er seinen Schmerz aus über den aktuellen Zustand seines Volkes und drückt damit den Schmerz Gottes aus. Warum eben? Weil sein geliebtes Volk in der Mehrheit Jesus nicht annimmt. Und Paulus lässt es nicht kalt. Er geht dann so weit sogar zu sagen, er wäre bereit, sich selbst von Jesus abschneiden zu lassen oder zu trennen, um diesen Schmerz auszudrücken, nur damit ein Jude gewonnen wird für Jesus. Und dann nach diesem Blick in sein Innenleben zählt er die Vorzüge auf des jüdischen Volkes, die übrigens bleibend Relevanz haben. Das waren nicht nur Vorzüge damals, sondern auch noch Vorzüge heute. Da habt ihr eingeblendet, sie sind ein herausragendes Volk. Sie sind Israeliten, als Ehrentitel hier von Paulus gebraucht. Und dann ist ihnen geistlicher Reichtum anvertraut, die Kindschaft Gottes gegeben, Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse, die Tora, der Gottesdienst. Und ich kann das nur im Schnelldurchlauf machen. Die Verheißungen und natürlich die Väter. All das hat eine Relevanz auch noch bis heute. Und der krönende Abschluss natürlich, dass Jesus als der Messias hervorgeht aus diesem Volk. Wow! Was für ein besonderes Volk! Und Paulus, er kann gar nicht anders, als diese ersten Verse damit zu beenden, indem er in den Lobpreis geht. Und sagt in Römer 9,5, Gott, der über allem ist, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und hier könnten wir schon fast einen Punkt setzen. Aber es geht weiter, weil umso erschütternder ist es, dass natürlich Israel seinen Messias ablehnt. Und dann stellt sich die Frage, nimmt Gott etwa seine Gaben und seine Berufungen und Versprechungen wieder zurück? Und falls er es nicht tut, bitte, wie kann ich das einordnen, Paulus? Ich verstehe es nicht. Und so führt uns Paulus in diesen ersten Gedankengang hinein, wo er sichtbar macht, dass Erwählung nie nur biologisch gedacht war. Das heißt, um Israels Nein zu verstehen, geht er zurück an die Anfänge, also zurück zu Abraham. Und er will zeigen, dass bereits bei Abraham nicht jeder leibliche Nachkomme automatisch Teil der Verheißung war. Und dann eben übertragen auf die heutige Situation für ihn damals. Einige Juden sind von Gott ausersehen, zum Glauben an Jesus zu kommen, andere nicht. Und dass das schon immer so war, macht er sichtbar anhand der Vätergeschichte. Da nimmt er das Geschwisterpaar Ismael und Isaak. Und Ismael ist eigentlich der Erstgeborene. Das heißt, normalerweise würde da alles auf ihn übergehen. Aber wir wissen, die Verheißungslinie geht mit Isaak weiter, obwohl er der Zweite ist. Der natürliche Vorrang auf Ismael, Isaak aber ist der von Gott verheißene Sohn. Er spitzt dann nochmal zu mit dem Zwillingsbruderpaar, mit Jakob und Esau. Auch hier wird schon vor der Geburt eigentlich ausgesprochen, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Spannend, oder? Aus dieser Linie Abraham, Isaak und Jakob heraus entsteht dann das Volk Israel. Die anderen Nachkommen von Abraham, die es ja auch gab, gehören nicht dazu. Das heißt nicht, dass denen schlecht ging, die waren auch gesegnet und von Gott versorgt, aber sie waren nicht Teil dieses auserwählten Volkes. Jetzt kannst du natürlich vielleicht die ähnliche Frage wie ich mir stellen, ist es nicht unfair? Ist Gott nicht hier ungerecht? Und die Frage muss natürlich kommen und führt uns in den nächsten Gedankengang von Paulus. Und ist zeitgleich natürlich wie so ein K.O.-Kriterium für den weiteren Gedankengang von ihm, weil jeder Jude weiß, Gott ist ein gerechter Gott. Gott agiert nicht ungerecht. Das heißt, Paulus muss nun zeigen, wie sich das Ganze verhält, dass am Ende des Tages Gott eben nicht ungerecht ist. Und dem dient dann die weitere Argumentation in Römer 9, die ich nicht im Detail ausführen kann und die auch, um ehrlich zu sein, in ihrer Spannung erst im Kapitel 11 anfängt, sich aufzulösen. Weil nach menschlichem Denken geht's ja dann gerecht zu, wenn jeder bekommt, was er verdient, oder? So. Aber Paulus hakt sich da ein und sagt, das ist ein bisschen anders bei Gott, weil eigentlich vor Gott kann kein Mensch irgendeinen Verdienst vorweisen. Bedeutet ergo, es ist unverdient. Bedeutet, es bedarf Gnade. Und wenn es Gnade bedarf, dann hängt es von Gott ab, wem er Gnade erweist. Und Gott ist frei, Gnade zu erweisen, auch wem er will, sie zu erweisen. Das Ganze hat natürlich eine Kehrseite, weil Erwählung bedeutet, es gibt auch Nicht-Erwählte. Hier wird's schwierig. Da bringt er das Beispiel vom Pharao. Wie gesagt, in sich könnte man eine eigene Predigt daraus füllen. Der Pharao von Ägypten, wo wir wissen, sein Volk wird, also das Volk Israel wird versklavt, es kommt dann zu den Plagen, etc., etc. Aber wichtig ist, dieser Pharao ist nicht von Geburt an dazu verdammt oder bestimmt, zum Verderben zu kommen. Also wir haben hier nicht wie so eine doppelte Vorhersehung, sondern die Bestimmung dann zum Verderben ereilt den Pharao, in seinem Machtkampf mit Gott. Es ist nicht für ihn vorherbestimmt, sondern mehr gebunden an eine Vorgeschichte, auch an der er selber auch mitstrickt und am Ende dann eine Konsequenz auch seines Handelns. Aber jetzt wieder zurück zu Israel. Was heißt das dann speziell für Israel? Nun, Paulus argumentiert von der Schrift her und er macht klar, auf der einen Seite, hey, das Heil ist eröffnet, Völker kommen hinein und dann gibt's Juden, die auch herausfallen und trotzdem bleibt Gottes Volk auserwähltes Volk, bleibend. Denn es gibt ja einen Rest, da kommen wir nachher nochmal dazu, quer durch die frühe Geschichte in der Zeit von Paulus und aber auch natürlich quer durch die Kirchengeschichte, einen Rest an Juden, die ihr Herz für Jesus geöffnet haben. Aber zugleich sehen wir auch, die Erwählung hat sich ausgedehnt. Wow, du und ich, wir sitzen heute hier oder stehen heute hier, weil Gott das Heil geöffnet hat zu allen Völkern hin. Was für ein unfassbares Geschenk. Aber wir gehen weiter im Gedankengang von Paulus. Nämlich, er hält kurz inne und setzt neu an. Jetzt sind wir schon in Römer 10. Römer 9 hat so die Initiative Gottes betont. Die Gnade, die Erwählung. Und Römer 10 legt jetzt auf einmal den Schwerpunkt auf, auch das Handeln des Menschen oder die Reaktion des Menschen, weil die gibt's ja auch, die spielt ja auch eine Rolle, ob wir ja oder ob wir nein sagen. Und da sagt er, ich wünsche von Herzen meine Geschwister und flehe zu Gott, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Und in diesen Worten ist keine Verurteilung oder Verdammnis, sondern vielmehr eine Sehnsucht im Herzen von Paulus, nämlich, dass Israel gerettet werden soll. Gerettet von Sünde und vom Verderben, weil über all das hat ja Jesus den Sieg errungen. Er ist ja der Retter in den Augen von Paulus. So hat er es erlebt. Er selbst ist ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht aufgegeben hat, weil er ihm da sich so auch souverän offenbart hat auf dem Weg nach Damaskus. Und es geht weiter, Römer 10 bis 9, wir kennen es, wir haben es immer wieder eingeblendet im Gottesdienst. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Tragische ist aber, dass die meisten Juden zur Zeit von Paulus das nicht tun. Ihnen fehlt diese Erkenntnis. Sie meinen, dass sie durch das Halten der Tora imstande sind, gerecht zu werden. Die Erfüllung der Gebote, der Gesetzesvorschriften. Und Paulus macht sichtbar, dass es sich hier um einen Fehlschluss handelt, ohne dabei aber die Bedeutung der Tora als für erledigt abzutun. Und das ist oft in der Interpretation auch dieser Stelle, so wie auch die Worte von Jesus. Jesus kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen. Er kam, um es zu erfüllen. Er kam, um das Ziel eigentlich des Gesetzes darzustellen, weil Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz, sondern Gerechtigkeit kommt von Jesus. Aber es braucht das Gesetz, um auf Jesus hinzudeuten. Damit ist Jesus nicht das Ende des Gesetzes, sondern Telos, das Ziel des Gesetzes. Sehr spannend. Gott wartet also auf sein Volk. Er wirbt um es. Er lädt es ein. Die Botschaft geht raus. Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Sein aktiver Part, den auch wir einnehmen dürfen, beziehungsweise der damals eingenommen worden ist. Und trotzdem sagt Israel nein. Und wir gehen weiter in Römer 11. Das Nein Israels ist bis auf einige Ausnahmen ein kollektives Nein. Ausnahme ist eben Paulus und auch Mitstreiter von ihm. Juden lehnen das Evangelium ab. Und jetzt könnte man natürlich schon die Frage stellen, wenn ein Großteil das Evangelium ablehnt, dann ist nicht dann alles aus? Ich meine, bitte Jesus ablehnen als Messias? Hat hier Israel nicht seine letzte Chance verwirkt? Oder? Das könnte doch die Frage sein, die sich sonst stellt. Oder in den Worten, die Paulus aufgreift, hat Gott hier nicht sein Volk etwa verstoßen? Schau dich um, kaum eine Frucht da, Da muss man sich doch diese Frage stellen. Und prompt kommt die Antwort und die ist: auf keinen Fall. Das sei ferne. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er von Anfang an erwählt hat. Und weil Israel erwählt ist, wird Gott es auch nicht verstoßen. Denn dann wäre die Erwählung nur leere Worte. Und hier merkst du schon, was es auch mit dir zu tun haben kann, dieses Thema. Gott stellt sich und hat sich und stellt sich bleibend an die Seite seines Volkes. Aber es war diese Denkweise, dass Gott sein Volk verstoßen hat, die dazu geführt hat, dass sich so eine Art Ersatztheologie herausgebildet hat, die annahm, dass eben, ja, jetzt ist die Kirche da. Und die hat Israel geschluckt, übernommen. Die steht jetzt da statt Israel. Und all das, was Gott auch in den Propheten gesagt hat, wo auch prophetische Worte da sind, die wir so noch gar nicht als in Erfüllung gegangen betrachten können, die sind halt jetzt umzudeuten auf die Kirche. Die werden übertragen, die werden vergeistlicht. Aber wir sehen, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Deshalb ist auch diese Ersatztheologie abzulehnen. Aber eben auch der Grund, warum dann in der Kirchengeschichte, da wo Juden zum Glauben an Jesus kamen, dann hinein assimiliert worden sind in die Völkerkirche. Sie mussten ihre Traditionen, sie mussten sich teilweise sogar lossagen, um Teil der Kirche werden zu können, anstatt mal darüber nachzudenken, dass auch hier in den Traditionen Gott einen besonderen Weg gehen möchte. So wie Gott einen besonderen Weg schon damals ging in der Apostelgeschichte 15, um es überhaupt möglich zu machen, dass Heiden dazukommen dürfen. Und das wiederum wäre ein eigenes spannendes Thema, was dann sicher der Johannes Fichtenbauer noch viel mehr ausführen wird, wenn es um das Gespräch geht zwischen Heidenchristen und Judenchristen und wie ihr jeweils gelebter Glaube, mit natürlich Jesus im Zentrum, nichtsdestotrotz aussehen darf. Und der sieht und darf bei Judenchristen anders aussehen, auch als wie bei uns, ohne dass wir das gleiche Zentrum verlieren. Auf jeden Fall stellt sich aber trotzdem die Frage, wie kommt Paulus zu dieser Gewissheit, dass Gott nicht doch sein Volk verstoßen hat? Und da argumentiert er mit der Restlogik oder dem Restmotiv. Er erinnert an den Propheten Elia, weil es schon mal, also immer wieder dunkle Zeiten gab in der Geschichte des Volkes Israel, wo ein Großteil sich gegen Gott und seine Gebote gestellt hat, aber Gott in seiner Treue immer wieder einen Rest ausgewählt hat, als ein Garant dafür, dass er am Ende dann doch das ganze Volk retten wird. Und das sagt er uns hier in Römer 11 bis 5, so ist es auch jetzt. Gott hat einen Rest von seinem Volk übrig gelassen, einen Rest, den er aus Gnade ausgewählt hat. Dieser Rest hat eine wichtige Funktion gesamtbiblisch, weil er eben dieses sichtbare Zeichen ist, dass Gott Israel nicht aufgegeben hat, sondern eines Tages zu sich ziehen wird, so wie er das schon damals gemacht hat, zur Zeit von Elia. So wie er das wieder machen. Und wir spüren schon da, wo wir uns hinein navigiert haben in Römer 11. Wir sind gekommen von Römer 9. Und Paulus, er spricht über Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Erwählung, Nichterwählung. Dann Römer 10. Das Evangelium ist verkündet worden, aber sie haben nicht geglaubt. Die Verkündigung hat sich nicht mit Glaube verbunden. Sie haben Jesus abgelehnt. Man könnte auch sagen Eigenverantwortung. Und da fängt jetzt an, es auf einen Gesamtplan hinzuzuspitzen in Römer 11. Nun, so tröstlich das jetzt ist mit dem Rest, der zur Zeit von Paulus und quer durch die Kirchengeschichte zum Glauben gefunden hat, so sehr kommt aber auch eine schockierende Aussage. Nämlich, dass eben die Herzen der übrigen Juden nicht nur verschlossen sind, sondern auch als Konsequenz ihrer Ablehnung verschlossen worden sind. Also Gott hat sie wie in einen Tiefschlaf versetzt, eine Narkose gegeben, sodass sie gegenüber Jesus blind sind, großteils blind sind. Und da denkt man sich gleich wieder, wie kannst du das nur tun? Oh Hilfe! Aber wir sehen, dass dies nicht absolut gilt, weil ja auch weiterhin Juden zum Glauben an ihn kommen, was wiederum ein Rückgriff ist auf seine Gnade und auf seine Erwählung. Und trotzdem sind es nur wenige. Es ist wie ein Schleier, den Paulus hier im Korintherbrief beschreibt, der vor den Augen der Juden zu sein scheint. Und wenn wir jetzt hier aufhören, würden wir uns denken, boah, schwieriges Ende. Aber es wird spannend, weil hier kommt der Clou in Gottes Heilsplan, den er auch hier mit diesem scheinbaren Gericht, mit dieser Konsequenz der Ablehnung der Juden verbindet, weil ja auch ursprünglich schon das Nein Israels dazu führt, dass überhaupt das Heil sich so ausbreiten kann, zu uns kommt. Sonst würden wir heute nicht am Livestream schauen oder hier im Saal sitzen. Millionen von Heiden, Milliarden von Heiden kommen zum Glauben. Das ist unfassbar und gewaltig. Doch dabei soll es nicht bleiben, weil die Mission von Paulus, und wir wissen, der hat viele Kilometer abgeklappert, um Menschen zu erreichen, die ist immer im Blick davon geschehen, am Ende sein Volk auch ein Stück eifersüchtig zu machen. Das, was er beschreibt in Römer 11, dass die Freude und die große Offenheit der Heiden eigentlich aus Gottes Plan heraus dazu führen soll, dass sich die Juden denken, oh, die haben den Messias. Und dass sie zum Nachdenken kommen. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, wir haben es komplett versemmelt in der Kirchengeschichte, weil wir haben alles andere als Juden eifersüchtig gemacht. In Form unseres antijüdischen Handelns und eben aufgrund von Ersatztheologie. Nichtsdestotrotz war es der Motor von Paulus auch, überhaupt hat sich Paulus in einer Zeit wieder gesehen, wo er damit gerechnet hat, dass Jesus wiederkommt. Erst später dann hat sich das verschoben. Und für Paulus war klar, das Heil geht zu den Nationen und da ist ein Gesamtplan, dass das Heil am Ende zu Israel geht. Und das seht ihr eingeblendet, diesen Nationenkreislauf. Das Heil geht zu den Nationen, aber es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und Paulus, er sagt nun, dass seine gesamte Heidenmission in dieser Perspektive geschieht, dass dadurch Israel gerettet wird. Und wenn Israel, wenn Juden zum Glauben kommen, führt das wieder zu einem Segen für die Völker. Eine unglaubliche Wechselwirkung, die hier geschieht. Und da führt er uns hinein in eine eigene Predigt, die ihr in 2 Wochen hören werdet vom Johannes Fichtenbauer, über den Ölbaum, wo er uns als Völker oder Heidenchristen mit diesen wilden Zweigen beschreibt, die auf unnatürliche Art und Weise dort eingepfropft werden können, wo zuvor die natürlichen Zweige rausgeknickt oder rausgebrochen worden sind. Aber er sagt auch, wie viel mehr, wenn es möglich ist, dieses Wunder, dass wir zum Glauben an Jesus kommen können als Heiden, wie viel einfacher ist es eigentlich, einen herausgebrochenen Zweig, einen natürlichen Zweig wieder einzusetzen. Und wir sehen schon die Perspektive von Paulus hier, nicht nur auf einen letzten Tag hin zu erwarten, dass ganz Israel errettet wird, sondern hier liegt auch ein Prozess drinnen, ein spannender Prozess der Kirchengeschichte, vor allem der letzten, ich würde sagen, 1, 2, 3 Jahrhunderte, wo eine Zunahme stattfindet unter dem jüdischen Volk, also eine Zunahme darin, Jesus als Messias anzunehmen, die es so in der Geschichte nicht gab. Und da reden wir von Zahlen und Schätzungen von 500.000 messianischen Juden bis hin zu 1 Million messianischen Juden. 2026 unter 18 Millionen Juden. Das ist eine große Zahl und die darf uns Mut machen. Die darf uns aber auch zeigen, dass Gott was Besonderes in der Geschichte macht. Aber dazu wird es auch eine eigene Predigt geben. Nun sind wir endlich am erlösenden Punkt. Israel ist nicht verstoßen, nicht auf der Strecke geblieben. Israel hat Zukunft. Gott selbst wird dafür sorgen, dass die Geschichte Israels einen guten Ausgang nimmt. Weil am Ende, das sind wirklich die Worte von Paulus, wird ganz Israel gerettet werden. Das ist eine riesen Perspektive, ihr Lieben. Und er zitiert hier, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht, ein Retter wird aus Jerusalem kommen, Römer 11, 26, und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Ganz Israel. Wow. Momentan ist es ein Teil der Juden. Aber da ist eine Perspektive, die so wichtig ist für uns zu greifen. Weil um nochmal kurz zurückzugehen zu diesem Tiefschlaf oder zu dieser Herzensverhärtung, die ja großteils in der Geschichte der letzten 2000 Jahre unter dem jüdischen Volk stattgefunden hat. Hier spricht Paulus davon, dass sein Volk verhärtet sein wird, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und was er damit meint ist, in diesem Kreislauf, den ihr vorher eingeblendet hattet, das Heil ist geöffnet, hey, wir zelebrieren, feiern, Jesus kennen zu dürfen, aber nicht zum Ersatz oder damit verbunden, dass Israel abgeschnitten ist, sondern dass am Ende wird es eine Vollzahl geben. Also irgendwann wird auch die Heidenmission ein Ende finden. Warum? Weil Gott am Ende das Ziel hat, den Kreis zu schließen, dort, wo er ihn begonnen hat. Und das ist endzeitlich eine sehr spannende Perspektive. Und ein kleiner Teaser auf meine nächste Predigt in, ich glaube, 4 Wochen. Endzeit zu verstehen, ohne Israel zu verstehen, ist schwierig. Wenn du ersatztheologisch unterwegs bist, ist es schwierig zu verstehen. Aber wenn du siehst, dass Gott bleibend zu seinem Volk steht, wird es dich auf einmal neugierig machen und ins Gebet bringen für sein Volk, weil seine Pläne und Absichten damit verknüpft sind. Wie wird jetzt ganz Israel gerettet? Nun, er gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Er spricht über Eifersucht. Das haben wir nicht immer so hinbekommen, wenn wir ehrlich sind. Da ist der Heilige Geist, der wirkt, der so stark wirkt und Schleier wegnimmt. Und da ist natürlich auch ein Offenbarwerden von Jesu in der letzten Stunde. Die Wiederkehr von Jesus. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Und dabei wird Israel eine Rolle spielen. Doch so weit sind wir noch nicht. Noch nicht ganz, oder? Und Paulus, er schwenkt nochmal zurück in seine Zeit. Jetzt sind wir gleich am Ende von Römer. Mal nur 9 bis 11. Wäre mal spannend, den ganzen Römerbrief, oder? zu machen. Er sagt in Vers 28 nochmal so zusammenfassend. Vom Evangelium her sind sie Feinde, also die Juden. Und das um euretwillen. Also es kommt gerade euch zugute. Ja, aber bleibt da bitte nicht stehen, weil von ihrer Erwählung her gesehen sind sie Geliebte und das um der Väter willen. Sie sind Geliebte. Und ich meine, dass das, was Gott liebt, das sollten wir auch hinschauen. Das sollten wir hinschauen, vor allem wenn wir eine innere Blockade haben gegenüber seinem Volk. Trotz geopolitischer Komplikationen und schwierig einzuordnender Ereignisse kann ich meine Position gegenüber seinem Volk immer wieder neu nur an seinem Wort an erster Stelle festmachen. Ich kann diskutieren über geopolitische Ereignisse, wahrscheinlich sehr lang diskutieren. Und auch da gibt es spannende Sichtweisen und Antworten, die oft in unseren Medien nicht so betont werden, sprich dann nicht zugunsten von Israel verlaufen. Aber hey, du und ich, wir müssen immer wieder zurück zu seinem Wort und erkennen, dass die Erwählung von seinem Volk nicht aufgrund von Leistung oder Performance oder Politik geschehen ist und geschehen wird, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil er sich für sein Volk entschieden hat. Und da kommst du und ich nicht vorbei. Und da können Blockaden in deinem Herzen unterschiedliche Gründe haben. Aber ich glaube, heute Morgen ist eine Möglichkeit, auch da einen Schritt zu machen und zu sagen, wow, mich trifft gerade Gottes Wahrheit. Mach da auch seelsorgerlich was in mir. Wenn es geknüpft ist an meine Familiengeschichte, die beteiligt war in dieser Nationalgeschichte von uns Österreichern. Aber nicht nur auf Österreich begrenzt ist, weil auch andere Nationen mitgemacht haben. Und das Spannende, am Ende waren alle Menschen Gott ungehorsam. Alle. In der Zeit vor Jesus waren die Völker vor allem Gott ungehorsam. Sie lebten ihr eigenes Leben ohne Gott. Gott hat dann den Weg erschlossen durch sein Volk. Jetzt sind es die Juden, zumindest in einer noch Mehrheit, indem sie Jesus und das Evangelium ablehnen. Und eigentlich hätten alle, wir alle es verdient, verurteilt zu werden. Aber Gott, weil er ein barmherziger Gott ist, ein Gott der Gnade, schließt hier anders, beziehungsweise Paulus schließt hier anders. In Römer 11, 32. Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Wie groß ist doch Gott? Wow. Gott wird die Geschichte dieser Welt auf ein Ziel hinführen. Wir leben nicht in irgendeinem hinduistisch oder buddhistisch angehauchten Glaubenssystem, in dem wir reinkarnieren und reinkarnieren und reinkarnieren. Gott hat ein Ziel und er hat einen Masterplan. Und da sollen wir uns einklinken. Und da lade ich uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und lade dich ein, deine Augen zu schließen. Und bevor wir gleich in den Lobpreis gehen, weil wir gar nicht anders können, als eigentlich ihn zu loben aufgrund dieser unfassbaren Weisheit. Nichtsdestotrotz ist es auch eine persönliche Frage an dich. Nämlich, wo du stehst in deinem Herzen gegenüber seinem Volk. Und wenn du spürst, da ist eine Blockade, die du gar nicht benennen kannst, dann ist der erste Schritt hinzuschauen und zu sagen, Jesus, ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt keinen eklatanten Antisemitismus in mir, aber es blockiert was, es sperrt sich was. Dann lad ihn da ein in dein Herz, lad ihn ein, dich auf eine Reise zu nehmen, wo er dich frei machen wird. Und damit verknüpft in eine Fülle seiner Gnade und Liebe führen wird, die dir vorher noch nicht erschlossen war. Einfach weil dir ein großer Teil des Herzens Gottes noch nicht erschlossen war. Und so bete ich jetzt, Geist Gottes, dass du hier im Raum, aber auch im Livestream unsere Herzen durchforschen darfst. Oh Geist Gottes, komm, du bist so stark hier im Raum und führ uns auch in die Buße, wo wir eigentlich schon sehr offensiv judenfeindliches Gedankengut in uns tragen. Das möchten wir nicht nur ablegen, wir möchten damit brechen vor dir und sagen, Jesus, es tut uns leid, wo wir passiv waren, es tut uns leid, wo wir geschwiegen haben, es tut uns leid, wo wir drüber hinweggeschaut haben. Und wir tun auch Buße für das, was unsere Vorfahren gemacht haben, unsere Väter, Mütter, Großeltern. Wir beten, Geist Gottes, dass du jetzt Herzen erleuchtest und dass du diesen Schatz erschließt, im Endeffekt diesen Schatz der Herrlichkeit, der damit verknüpft ist hier. Paulus, seinem Gedankengang zu folgen und zu sagen, wow, du hast dein Volk nicht verstoßen. Du liebst dein Volk, Jesus. Und du wirst es zu einem Ziel hinführen. Du wirst auch die Völker zu einem Ziel hinführen. Und so bete ich jetzt, Geist Gottes, dass du unsere Herzen erfüllst. Dass du hilfst, Dinge aufzudecken. Dass wir im Staunen jetzt vor deinen Thron kommen dürfen und erleben dürfen, wie sich Dinge lösen, anfangen zu lösen. Dir sei all die Ehre, Jesus. Ihr Lieben, lasst uns hineingehen einfach in dieses Lied. Dir sei all die Ehre, Jesus. Wir beten dich an, wir loben dich für den Reichtum deiner Herrlichkeit, aber auch deiner Weisheit. Deine Pläne sind größer und höher als unsere Pläne. Deine Gedanken, die sind so viel weiter und so viel tiefer als all das, was wir denken können. Dir sei all das Lob, Jesus. Dir sei all das Lob, Jesus.